Ja, wir haben gerade gesungen, alles, was mir wertvoll ist, bedeutet mir nichts mehr. Also ich glaube, das ist schon hoher Anspruch und ein lebenslanger Prozess. Und ich glaube, so wahr müssen wir sein. Das ist, glaube ich, noch eine ganze Wegstrecke, bis wir solch einen Zustand erfasst haben oder erreicht haben. Denn wir wollen uns heute mit Wahrheit auseinandersetzen. Wahrheit ist heute das zentrale Thema der Predigt. Ich glaube, es ist etwas laut, oder? Ich weiß nicht, wie ihr es empfindet. Gut. Wahrheit ist heute das zentrale Thema der Predigt, denn Wahrheit kommt ausgesprochen häufig im Neuen Testament vor, insbesondere auch in den Evangelien, auch im Johannesevangelium, zumal Jesus ja von sich selbst auch sagt: Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Also die Wahrheit hat eine ganz, ganz große Bedeutung. Gott sagt von sich selbst: Er ist die Wahrheit. Er ist durch und durch wahr. Und der Widersacher, Jesus selbst, spricht davon, der Satan ist der Vater der Lüge. Und deswegen, wir möchten uns an der Wahrheit orientieren. Das soll letztendlich der Maßstab unseres Handelns sein. Wir möchten mit allem, was so Halbwahrheiten zu tun hat, mit Mauscheleien, mit Täuschen, Tricksen, Tarnen, damit wollen wir nichts zu tun haben, sondern wir möchten durch und durch wahr sein. Und das ist das Thema, damit beschäftigen wir uns heute. Und ich möchte euch da heute durchführen durch einige Wahrheiten der Bibel. Und ich hoffe, dass für den einen oder anderen was dabei ist, wo er sagt: Ja, Mensch, das ist ein Punkt, mit dem möchte ich mich befassen. Da wünsche ich mir, dass Gott mich weiter verändert und mehr in sein Wesen verwandelt. Und ja, vielleicht brauche ich auch da Vergebung, Gottes Gnade. Und Gott ist ein guter Gott, er vergibt. Da, wo wir Dinge falsch gemacht haben, dafür ist ja Jesus gekommen. Da, wo wir die Wahrheit eben nicht erkannt haben, da, wo wir ja wirklich auch der Stimme des Feindes unser Ohr geschenkt haben, dafür ist Jesus gekommen, uns zu vergeben und uns wieder völlig herzustellen. Ja, und der zentrale Text heute steht in Johannes 8: Wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und das wünschen wir uns doch, dass wir frei sind. Nicht gefangen, nicht Knechte der Sünde, sondern dass wir frei uns so entfalten können, wie Gott es sich das eigentlich wünscht. So, und jetzt sagt also hier Johannes oder Jesus sagt selbst: Wenn ihr in meinem Wort bleibt, ja, was ist denn sein Wort? Das komplette Wort Gottes? Ist das der Maßstab für unser Leben? Also auch das Alte Testament? Ich meine, vor 3 Wochen haben wir davon gehört, ja, dass hier Völker ausgerottet wurden. Passt das? Also da habe ich erstmal ein großes Problem und ein Fragezeichen, muss ich sagen. Ja? Also, das passt doch an für sich nicht. Und deswegen müssen wir uns, glaube ich, auch mit solchen Themen ernsthaft auseinandersetzen. Was ist eigentlich gemeint mit dem Wort Gottes? Und Jesus gibt da auch einige Hinweise dazu und auch Paulus, und mit dem wollen wir uns beschäftigen. Also gilt das ganze Wort Gottes, also Altes und Neues Testament. In Johannes 1 steht ganz zentrale Verse, die sollte man fast auswendig kennen. Das beginnt also mit ganz bekannten 4 Sätzen. Julian kennt diese 4 Sätze sehr gut. Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Der das Wort ist, war am Anfang bei Gott. Durch ihn ist alles entstanden. Es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. In ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in die Finsternis und die Finsternis hat es nicht ergriffen. So gehen die Worte dann weiter, wieder die Parallele auch zu 1. Mose 1 an dieser Stelle. Also wir merken schon, das Wort, und das wird gleich auch in den nächsten Versen dann ab Vers 14 aufgelöst, Jesus bezeichnet, wird hier als Wort bezeichnet. Er selbst ist das Wort. Er ist derjenige, der bei Gott war. Und ohne ihn wurde nichts geschaffen. Alles ist durch ihn erschaffen worden. Deswegen heißt es ja auch am Anfang: Lasset uns Menschen schaffen. Etwas, was unserem Bilde gleicht. Jesus war also mit bei der Schöpfung dabei gewesen, weil er von Anfang an war und er ist eben auch die zweite Person Gottheit. Und dann geht es weiter in Vers 14. Er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut. Jesus wurde Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit. Hier ist es wieder. Wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt, er, der vom Vater kommt. Wir alle haben aus der Fülle seines Reichtums Gnade und immer neue Gnade empfangen. Also mit Jesus ist immer Gnade verbunden. Das ist das, was ich schon eingangs versucht habe, deutlich zu machen. Wir dürfen Sündenvergebung erleben. Bei Jesus ist Gnade da. Deswegen ist er gekommen. Und jetzt kommt der Vers, weswegen ich eigentlich das alles rausgesucht habe, auf den es ankommt. Denn durch Mose, und Mose ist ja, steht er für das Alte Testament, wurde uns das Gesetz gegeben, aber durch Jesus Christus sind die Gnade und die Wahrheit zu uns gekommen. Wir merken, durch Jesus Christus erkennen wir Gott erst wirklich, wie er eigentlich ist. Wenn wir Jesus anschauen, sehen wir Gott, sein ganzes Wesen, wie er ist. Gott ist voller Gnade und bei Mose sehen wir hier, er hat das Gesetz gegeben und dennoch dieses Gesetz ist gut. Es ist ein Wertekodex, dieser Dekalog, der damals so 1300, 1400 vor Christus gegeben wurde. Dass diese 10 Gebote, die wir eben auch heute ja noch kennen und die uns wichtig sind, sie waren ein Meilenstein in der Geschichte, dass Menschen eben ordentlich zusammenleben können. Sie haben sich bemüht, diese 10 Gebote einzuhalten, wie wir das heute ja auch noch machen. Wir bemühen uns eben, du sollst dich töten, du sollst dich Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden. Und immer wieder haben die Menschen festgestellt, wir schaffen es aber nicht. Und was hat man dann gemacht? Dann hat man gesagt, okay, dann müssen wir uns noch mehr absichern. Da wurde das noch erweitert. Insgesamt hat das Alte Testament 613 Gebote und Verbote. Und die wurden dann noch erläutert im Talmud, in der Mishnah, wo man also immer weitergegangen ist, um zu versuchen, diese Gebote einzuhalten. Und immer wieder hat man gemerkt und merken ja auch wir schaffen es mit unserer menschlichen Natur nicht, das einzuhalten. Und gleichzeitig ist es aber auch so, diese Gebote, die dort stehen, sie müssen verstanden werden, in einer Auslegung, wie der Geist Gottes uns auch gibt. Sonst besteht das ganz große Risiko, dass wir diese Geschichten auch im Alten Testament falsch und auch lebensverneinend auslegen. Ich komme nachher noch zu dem Vers, das sagt Paulus, der Buchstabe tötet. Das heißt also, wenn ich mich nur an dem Buchstaben orientiere, dann wird es dazu führen, dass Lebensverneinendes herauskommt. Und dann möchte ich einige Beispiele auch heute nennen, wo wir, ich hoffe, auch ein Stück weit merken, wenn wir so mit der Bibel umgehen, wenn wir also an der Stelle nicht ja versuchen herauszubekommen, wie hat das Gott eigentlich gemeint, dann leben wir völlig am Wort Gottes vorbei. Dann hört sich das vielleicht erstmal fromm an, weil man eben die Bibel zitiert, aber man verfehlt völlig das Ziel. Und ich werde einige Beispiele nennen, da werden wir sagen, naja, also das ist ja wirklich völlig absurd, aber trotzdem mit absurden Beispielen merkt man sich ja auch manches, das gibt es nun mal auch. Und dann sind vielleicht aber auch Beispiele dabei, ja, das ist schon näher an unserem eigenen Leben, an unserer eigenen Lebensrealität und da hoffe ich und wünsche ich mir, dass wir da Dinge auch mitnehmen. Also fangen wir mal an, Demut. Ich habe gehört, dass also Pastoren gepredigt haben sollen. Erstmal, man muss demütig sein, was ja richtig ist. Jesus fordert uns auf, demütig zu sein, seinem Nächsten zu dienen. Das steckt eigentlich in diesem Wort auch mit drin. Und wie drückt sich aber Demut auch aus, dass man sich nicht überhöht? Und deswegen wurde gesagt, naja, im 1. Mose 3 steht da drin, der Mann soll im Schweiße seines Angesichts arbeiten. Also es bedeutet, ja, man muss körperlich arbeiten. Ja, dann orientiere ich, das ist dann der Buchstabe. Und wenn ich körperlich arbeite, brauche ich auch gar keine Ausbildung. Das heißt also, damit ist ja gewährleistet, dass ich demütig bin. Merkt ihr, wenn jemand sowas predigt, da werden junge Leute werden Menschen, in ihrer ganzen Zukunft wird ihnen was verbaut. Das ist lebensverneinend an dieser Stelle, wenn ich mich eben so an diesen Buchstaben halte und mich nicht vom Geist Gottes auch ein Stück weit leiten lasse. Wie hat er das denn eigentlich gemeint? Gott meint doch was Lebensbejahendes, was Gutes an dieser Stelle. Also das, was uns eigentlich zum Heil gegeben wurde, das Wort Gottes, wird einem, weil es eben missbraucht wird, zum Fluch. Ja, was machen wir jetzt? Sollen wir dann das Alte Testament über Bord werfen? Das Gleiche passiert uns doch auch, wenn wir in einem solchen Geiste das Neue Testament auslegen. Passiert genau das Gleiche. Gibt es auch Passagen, über die man nachdenken muss, was hat denn Gott eigentlich damit gemeint? Und nochmal zurück zum Alten Testament. Jesus hat das Alte Testament zu 100% eingehalten, sich daran orientiert. Er wusste, wie es gemeint ist, ja, weil er von Anfang an war. Es ist ja sein Wort. Er selbst spricht davon sich, er ist das Wort. Deswegen sowohl Altes als auch Neues Testament sind lebensbejahend, aber es bedarf einer Auslegung im Geiste Gottes. Sonst werden wir am Ziel vorbei eben das interpretieren und damit könnten wir auch ganz, ganz große Fehler begehen. Deswegen würde ich mir wünschen, wenn er diesen Satz auch mitnehmen, der Buchstabe tötet. Aber der Geist Gottes macht lebendig, er führt zum Leben. Und jetzt werde ich euch weitere Beispiele nennen, die sind vielleicht schon ein bisschen näher, schon wieder an unserer Lebensrealität, was die Auslegung anbelangt. Der Anfang vielleicht jetzt weniger oder hoffe ich zumindest weniger. Schauen wir uns die Ehe an. Auch da gibt es Auslegungen, das steht ja, sagt ja Jesus ausdrücklich, man darf sich nicht scheiden lassen, es sei denn wegen Ehebruchs. So, wollen wir das jetzt aufweichen, dieses Gebot? Was ist die Lebensrealität in Deutschland? Es gibt in Deutschland leider auch unzählige Ehen, wo es Gewalt gibt. Ich habe mal die Zahl gehört, 150.000 Ehen. 150.000 Ehen und in der Regel geht die Gewalt von den Männern aus. Das ist wahrscheinlich die weit überwiegende Anzahl. Sondern stellt euch vor, jetzt kommt also eine Frau, die in einer solchen Ehe lebt und auch darunter leidet, kommt zum Pastor und schildert das alles. Und der Pastor, der reagiert mitfühlend und sagt, das ist wirklich eine ganz schlimme Situation. Aber es steht halt im Wort Gottes, halte durch. Also statt der Frau zu helfen, aus dieser auch gefährlichen Situation rauszukommen, kriegt sie noch was an Last oben aufgelegt. Vielleicht auch im guten Willen, in der guten Meinung. Du musst durchhalten. Was sagt denn Jesus letztendlich, wenn er sagt, die Ehe darf nur geschieden werden wegen Ehebruchs? Ja, bei einem Ehebruch, da wird ja die Grundfeste der Ehe, die Basis der Ehe, die wird zerrüttet, ja, an für sich zerstört. Und das ist bei Gewalt doch nichts anderes. Jesus hat doch, oder Gott hat doch letztendlich die Ehe als eine ganz andere heilige Institution vorgesehen, wo man voller Vertrauen, liebevoll miteinander umgeht. Und wenn ein Partner Gewalt anwendet, ja, da steht ein Vernichtungswille hinten dran. Und deswegen, wir müssen schauen, dass wir das Wort Gottes in seinem Geist auslegen, verstehen, so zu behandeln, wie er es auch möchte. So zu eben es umzusetzen, wie er es auch möchte. Und heißt es jetzt, dass wir jetzt das alles aufweichen? Nee, ganz bestimmt nicht. Also Jesus macht ja auch da deutliche Aussagen in der Bergpredigt und sagt, wenn es bezieht sich jetzt auf die Männer, das war in der damaligen Zeit eben einfach aufgrund des patriarchalen Prinzips so, dass die Männer aufgrund der Finanzen eher die Ehe aus der Ehe dann ausgebrochen sind. Und da sagt er, wenn also ein Mann eine Frau ansieht, um sie zu begehren, dann hat er ja schon im Herz mit ihr die Ehe gebrochen. Und das gilt für uns heute ganz genauso. Wir merken mal, was für ein Maßstab im Neuen Testament da ist, verglichen zum Alten Testament. Das ist ja deutlich mehr. Und was ist der Maßstab in unserer Gesellschaft? Appetit holt man sich woanders, aber gegessen wird zu Hause. Kennt ihr den Spruch? Also mal flirten oder Blicke austauschen oder irgendwelche Gedanken verfolgen. Das ist in Ordnung, gehört dazu. Damit spiele ich mit der Versuchung. Ich begebe mich letztendlich auf dem Pfad der Versuchung. Ich weiche ab vom Wort Gottes und riskiere meine Ehe. Und Jesus sagt an dieser Stelle, du hast dir schon den Pfad der Sünde beschritten. Deswegen nehmen wir das Wort Gottes ernst. Wir möchten es nicht aufweichen. Wir möchten es so verstehen, wie er es wohl gemeint hat. Und wir schützen uns jetzt, ich meine, das ist ja ganz normal, wir im Alltag begegnen wir doch attraktiven Personen. Im Berufsumfeld, jeder von euch, ihr begegnet doch attraktiven Personen. Ja, wenn man sich selbst hingezogen fühlt zu einer anderen Person, ja, dann suche ich da nicht den Kontakt, dann gehe ich nicht mit dieser Person in der Kantine Mittagessen. Es ist an und für sich auch recht einfach. Man muss ganz am Anfang die entsprechenden Prinzipien haben und da fällt es auch leichter. Und Hiob sagt es auch, einen Bund hatte ich mit meinen Augen geschlossen. Also er hat schon vorher die Entscheidung getroffen. Nicht erst als in der Situation war. Einen Bund hatte ich mit meinen Augen geschlossen, nie einer Jungfrau nachzuschauen. Ja, warum? Weil er verheiratet war. Deswegen hat er das gemacht. Und vielleicht war auch dieser Vers für Jesus inspirierend, als er die Bergpredigt hielt und hat gesagt, ihr schaut keiner Frau nach. Damit habt ihr im Herzen eigentlich schon begonnen, diese Ehe zu brechen und seid auf dem Pfad der Sünde angekommen. Weiteres Beispiel, Demut hatten wir, die Ehe hatten wir. Wie sieht es aus mit der Gleichberechtigung? In den 50er Jahren, da war das in Deutschland noch so gewesen, das können sich wahrscheinlich jetzt hier die jungen Leute kaum vorstellen, da konnte die Frau nur arbeiten gehen, wenn der Mann die Genehmigung ausgesprochen hat. Er hat den Arbeitsvertrag mit unterschrieben. Und nur, dass du auch mal siehst von der Praxis, was sowas auch mit einem Menschen macht. Wir waren, Susanne und ich, vor einigen Jahren mal auf einem Geburtstag eingeladen und da waren sehr viele hochbetagte Gäste auch dabei. Und auch eine Frau, ich schätze mal, dass sie so circa 85 Jahre alt war und sie erzählte uns aus ihrem Leben und sagte dann, ja, damals, als sie geheiratet haben, da hat ihr Mann nicht gewollt, dass sie weiter arbeitet und dass sie kündigt. Und deswegen hat sie das Arbeitsverhältnis dann gekündigt. Und sie hatten sich immer Kinder gewünscht, aber sie haben nun mal keine Kinder bekommen. Und das bedeutete natürlich für die Frau, sie war ihr Leben lang zu Hause gewesen. Und ich meine, das war die erste Begegnung, die wir hatten mit dieser Frau. Der 85-jährigen Frau, und sie erzählt dann direkt so aus ihrem Herzen raus, wie sie das empfunden hat, wie da auch einfach viel Leid mitschwang. Merken wir, heute ist das glücklicherweise nicht so. In meinen Augen hat sich die Gesellschaft an dieser Stelle in eine positive Richtung entwickelt und hat sich biblischen Maßstäben angenähert. Denn Gott hat den Menschen als Mann und Frau geschaffen, als Gegenüber, als gleichberechtigt. Und natürlich sprechen Partner darüber, wie man, wer, was arbeitet, das ist klar. Aber der Ehepartner, die Frau hat doch die eigene Entscheidungsvollmacht. Also wir merken, da gibt es auch entsprechende gesellschaftliche Entwicklungen, die in meinen Augen positiv sind. Aber andere Entwicklungen, die sind in meinen Augen, wie ich also die Bibel verstehe, leider sehr negativ. Nehmen wir das Beispiel der Abtreibung. Da ist, wie ich es wahrnehme, die katholische Kirche eigentlich noch die einzige bedeutende, ich sage bewusst bedeutende Institution, die sich für das nicht geborene Kind einsetzt. Die katholische Kirche ist an dieser Stelle lebensbejahend. Gott ist lebensbejahend. Es gibt viele andere Institutionen, versteht mich nicht falsch, die sich auch einsetzen, aber sie haben eben bei weitem nicht das Gewicht. Und ich glaube, wenn eine Frau ungewollt schwanger wird, Mensch, was für einem ungeheuerlichen Druck ist sie ausgesetzt, bekommt dann Druck noch aus ihrem Umfeld und das, statt dass die Gesellschaft hilft, Rahmenbedingungen zu schaffen, dass sie in dieser scheinbar ausweglosen Situation sich leichter eben für ein Kind entscheidet, schafft der Staat, so wie ich es empfinde, einseitige Rahmenbedingungen, Abtreibungen zu erleichtern. Ich bin der festen Überzeugung, bei mehr Aufklärung, bei mehr Unterstützung würden sich wahrscheinlich weniger, vielleicht sogar viel weniger Frauen gedrängt fühlen, eine Abtreibung vornehmen zu lassen. Und auch hier, auch bei diesem Punkt, bei Gott gibt es Vergebung, gibt es einen Neuanfang für jede Frau und für jeden, der daran beteiligt war. Jetzt hatten wir also Demut, wir hatten die Ehe, wir hatten Abtreibung. Schauen wir uns mal die Finanzen an. Ich mache heute so einen ganzen Blumenstrauß mit euch durch, ja? Dann ist vielleicht für den einen oder anderen was dabei, das ist die Hoffnung. Finanzen. Auch wieder die jungen Leute können es nicht wissen, die etwas Älteren können sich daran erinnern. 1999, 2000 war der neue Markt an der Börse. Also es gab unheimlich viele kleine Unternehmen, das war die Internetblase, das wird der eine oder andere sich noch erinnern. Es gab unheimlich viele Neuemissionen und die Kurse von diesen neuen Emissionen, die schossen in die Höhe. Die Telekom ging ja 1996, meine ich, an die Börse. Und ich war in der damaligen Zeit Börsenhändler. Ich habe das also dann hautnah auch mitbekommen. Jede Woche kann man sagen, bekam man eine Kappe, ein T-Shirt, alles Mögliche kam man geschenkt eben von diesen neuen Firmen, die da an die Börse gingen. Und natürlich auch bei der einen oder anderen Zeichnung habe ich mich beteiligt, also mit dem schmalen Gehalt, was ich damals hatte. Und damals war es so gewesen, auch Beate Uhse ging an die Börse. Diejenigen, die das jetzt kennen, brauche ich nichts dazu sagen und die anderen kläre ich nicht auf. Ja, und was habe ich damals überlegt? Ich habe damals überlegt, komm, oh, da zeichnest du, die ganzen Aktien gehen doch nach oben, ne? Also kannst du da auch machen. Und dann habe ich aber nochmal einen Schritt innegehalten und dachte dann, also irgendwie, Gott hat mir meine Finanzen auch anvertraut und ist es in Ordnung, sich da in einen solchen moralischen Graubereich zu bewegen, da eben so eine Zeichnung vorzunehmen? Ich bin froh, dass ich es damals nicht gemacht habe. Mal abgesehen davon, ich habe es im Handelsblatt gelesen, nicht woanders, ist vor kurzem sind die in die Insolvenz gegangen. Ne? Also so gesehen wäre es auch ein schlechtes Investment gewesen. Ja, damals habe ich richtig gehandelt, aber ihr kennt auch den Fall Wirecard. Wirecard war vor ungefähr, ja, ich würde das mal sagen, so 8 oder 9 Jahre müsste es inzwischen her sein. Wirecard war ein DAX-Unternehmen und hat sich für im Zahlungsverkehr, in der Abwicklung vom Zahlungsverkehr engagiert und hat ungeheure höhere Gewinne ausgewiesen. Und das ganze Geschäftsmodell erschien auch wirklich sehr attraktiv und sehr glaubwürdig. Und deswegen hatte ich da auch ein wenig was investiert in diese Gesellschaft. Ich habe in diese Gesellschaft investiert. Bis ich dann eines Tages erfuhr, stand glaube ich auch im Handelsblatt, dass sie also ihr Geld insbesondere in der Abrechnung von Glücksspielen und der Abrechnung von Pornoseiten verdienen. Und auch da, der Geist Gottes sprach zu mir, willst du da investiert sein? Ja, und jetzt merkt man, Alter schützt vor Torheit nicht. Ich habe gesagt, ja, komm, jetzt warte in 4 Wochen oder in 8 Wochen verkaufe ich das. Ja, nicht jetzt. Ist nicht richtig, weiß ich, aber nicht jetzt. Gut, ihr wisst, wie das geendet hat, ne? Bei Wirecard. Wenn der Geist Gottes zu euch spricht, hört auf den Geist Gottes. Ich kann euch nur ermutigen. Nicht drüber hinweggehen. Das Wort Gottes ist Wahrheit. Folgt doch dieser Wahrheit und hört nicht auf das, was uns der Feind immer wieder leise ins Ohr flüstert. Wir kennen doch, wir haben doch ein Gewissen. Der Heilige Geist wohnt in uns. Folgt dem. Und ich erzähle euch die Geschichten, warum. Ja, ich wünsche mir, dass ihr nicht die gleichen Fehler macht, die ich gemacht habe. Wir haben unseren Kindern früher gelegentlich gesagt, die Klugen lernen aus den Fehlern der anderen. Und ich hoffe, dass ihr alle klug seid. Es ist aber so, und das ist hoffentlich eine Ausnahme, dass die meisten aus den eigenen Fehlern lernen und die Dummen lernen es nie. Na, da schmunzeln wir drüber, aber wisst ihr was, das ist leider wirklich im Alltag so. Ich meine, ihr hört hier Predigten, ihr bekommt viel mit und viele orientieren sich daran und manche gehen wirklich schmerzhafte Wege, weil sie letztendlich dem, was der Geist Gottes ihnen sagt, ihnen leise auch ein, ja, ich sag mal, ins Innere auch hineingibt, weil sie das übergehen. Lasst uns nicht töricht sein an dieser Stelle. Und selbst wenn wir falsch gehandelt haben, Gott vergibt uns. Gott vergibt uns, dafür ist Jesus gekommen. Ich möchte keine Moralpredigt halten, versteht mich nicht falsch. Er vergibt uns, er ist gekommen, uns herauszuholen. Er weiß von unserer Schwachheit, aber er möchte uns eben bewahren. Und deswegen sagt er uns diese Wahrheiten aus seinem Wort. Jetzt habe ich über viele Wahrheiten gesprochen. Es geht aber auch darum, dass wir wahr reden, dass wir aufrichtig sind. Und das hatte ich auch eingangs schon angerissen, diesen Punkt. Wir sollten nicht mit Halbwahrheiten umgehen. Und jeder von uns ist sicherlich schon damit auch konfrontiert worden, dass er so Halbwahrheiten gesagt bekommen hat. Also, dass uns jemand plump ins Gesicht lügt, ja, habe ich auch schon erlebt, aber das ist an und für sich selten. Meistens ist das eher so ein bisschen differenzierter. Also, da werden ein, zwei Informationen gesagt und es werden 3, 4, 5 Informationen weggelassen und dadurch hat man eine ganz falsche Schlussfolgerung. Die ein, zwei Sachen, die gesagt wurden, sind zwar richtig, aber dadurch, dass ich die anderen Informationen nicht habe, dadurch kommt ein ganz anderes Bild herüber. Und das führt natürlich jede regelmäßig zu Konflikten. Und auch da ein Hinweis, und vielleicht geht es euch ähnlich, wenn ich von Menschen etwas erzählt bekomme, dass irgendwas ganz schief gelaufen ist und ich weiß von diesen Menschen, dass er zu Übertreibungen neigt, ja, oder dass er auch mal 5 gerade sein lässt, ja, dann frage ich schon auch nochmal die andere Person und möchte deren Sichtweise hören. Und das steht auch in den Sprüchen drin. Das ist im Prinzip, würde ich euch empfehlen, das auch anzuwenden. Sprüche 18, Vers 17. Wer als Erster seine Sache vorträgt, hat meistens Recht. Ja, wenn ich nur die eine Seite gehört habe, das hört sich alles plausibel erstmal an. Und dann geht es aber weiter. Es scheint halt nur so, ne? Doch dann kommt der andere und deckt die ganze Wahrheit auf und zeigt, wie es eigentlich war. Und dann kommt plötzlich die Information 3, 4 und 5 dazu und man hat plötzlich ein ganz anderes Bild. Und soll ich euch mal sagen, wie man solche Halbwahrheiten nennt? Und dass wir das nicht vergessen, dafür habe ich einen kurzen Videoclip mitgebracht.
Auf das oder ich schwöre auf dies oder ich schwöre auf das. Lüge. Lüge, Lüge, Lüge.
Das ist schlichtweg eine Lüge. Man geht mit Unwahrheiten um. Das ist so, wie es der Teufel auch macht. Er lügt. Er verdreht die Sachen. Sollte Gott gesagt haben, dass er nicht von diesem Baum, nee, von allen Bäumen solltet ihr nicht essen, oder? Was hat er gesagt? Hat er nur eine Frage gestellt, die Schlange, oder? Hat er nichts falsch gemacht? So, das ist die Art und Weise. Das ist Lüge. Ich nenne euch ein Beispiel wieder. Wir haben eine Wohnung vermietet und vor 10 Jahren hatten wir da eine Mieterin hereingenommen. Und die Mieterin war damals in folgender Situation. Sie hatte sich gerade von ihrem Lebensgefährten getrennt und hat ganz dringend eine Wohnung gesucht. Sie war also wirklich in der Notsituation. Und dann haben wir gesagt, okay, da ist eine Wohnung, die wird jetzt Anfang nächsten Monat, also diese Wohnung haben wir, die wird Anfang nächsten Monats frei. Und allerdings, die muss halt erst noch renoviert werden, das dauert noch. Und dann hat sie gesagt, nee, ich ziehe da einfach ein. Und ich habe schon mit dem Vormieter gesprochen und von dem kann ich noch ein paar Möbel übernehmen. Dann haben wir mit dem gesprochen, hat er gesagt, ja, okay, wir sind uns da einig und ich unterstütze dann noch bei der Renovierung. 1, 2 Wände kann ich dann noch streichen und dann einigen wir uns so. Und dann haben wir mit dem Mietvertrag abgeschlossen. Und da stand auch drin, dass ich bei Auszug ganz normal renovieren muss. So, als sie ausgezogen ist, sagt sie, ja, ich habe eine nicht renovierte Wohnung übernommen, deswegen renoviere ich nicht. Das sind Halbwahrheiten. Das ist nicht aufrichtig. Sollen wir nochmal das Video? Nee, braucht man nicht, ne? Und wollen wir uns doch davon abwenden, dass wir mit Halbwahrheiten umgehen, sondern dass wir aufrichtig sind. Ich habe es gerade zitiert, ja, wie war das damals mit der Schlange gewesen? Wie hat Adam da reagiert? Gott geht zu Adam, nachdem er von dieser Frucht gegessen hat. Hast du etwa von dem Baum gegessen, von dem zu essen ich dir verboten habe? Und was wäre jetzt die richtige Antwort von ihm gewesen? Ja, ich habe davon gegessen. Ich habe davon gegessen, und zwar, die Schlange sagte uns, wir werden sein wie du, wir können Gutes und Böses unterscheiden, obwohl wir wissen, du bist unendlich gut, und wir haben ihr einfach geglaubt. Es war ein riesengroßer Fehler, es tut mir fürchterlich leid. Das wäre die Wahrheit gewesen, oder das wäre aufrichtig gewesen zumindest. Wer weiß, wie die Menschheitsgeschichte verlaufen wäre. Und was sagt er? Auch wieder die ganzen Halbwahrheiten, ja. Ja, ich kann ja nichts dafür. Die Frau, die du mir gegeben hast. Die Frau war schuld und du bist auch mit Schuld, aber ich nicht. Das ist diese ganze Unaufrichtigkeit, die deutlich wird. Und dieses schreckliche Ereignis wiederholt sich dann vor 2000 Jahren nochmal. Jesus war auf der Erde gewesen und Jesus hat auf der Erde nur Gutes getan. Menschen geheilt, Blinde sehen, Taube hören, Lahme gehen. Menschen, die hungrig waren, den hat er zu essen gegeben. Menschen, die ausgestoßen am Rande der Gesellschaft standen, die hat er mit reingeholt. Wäre absolut demütig gewesen. Und seine Feinde, also gerade die Schriftgelehrten und Pharisäer, die fragt er ja, sag mir doch eine Sünde, die ich begangen habe. Es kam nichts. Und trotzdem wird er hingerichtet. Auf die grausamste Art und Weise. Es war an und für sich die größte Sünde, die in der Menschheitsgeschichte passiert ist. Vor 2000 Jahren. Und wer hat denn jetzt eigentlich dafür Verantwortung? Schauen wir uns doch mal die Beteiligten an. War das Pilatus? Ich meine, er hat ja das Urteil gesprochen. Er war derjenige, der gesagt hat, der befohlen hat, ans Kreuz. Er wird gekreuzigt. Er sagt, nee, Pilatus sagt, ich kann nichts dafür. Ich wasche meine Hände in Unschuld. Also hier, ihr Pharisäer, nehmt ihr hin. Ich weiß, der ist unschuldig, eigentlich ist es nicht in Ordnung. Ich habe aber nichts damit zu tun. Unaufrichtig. Ja, sind es dann die schriftgelehrten Pharisäer? Die können ja auch nichts dafür. Also ich meine, Jesus hat sich ja selbst zum Sohn Gottes gemacht. Er hat, als er gefragt wurde, bist du der Sohn des lebendigen Gottes, hat er gesagt, ja. Ja, die haben doch nur das gemacht, was im Alten Testament steht. Da hat jemand Gott gelästert und es steht drin, ja, wir sind mal wieder beim Buchstaben, es steht doch da, das ist Gotteslästerung, der muss hingerichtet werden. Eigentlich ist ja Gott dran schuld, ne? Wenn da sowas drin steht. Oder war es vielleicht das Volk, das rief Kreuzige? Ja, die waren ja auch verführt. Konnte ja auch nichts dafür. Wenn die Obersten das sagen, dann mussten sie das ja auch glauben. Merkt ihr in dem Verhalten auch ein Stück weit, das ist auch ein Stück weit unser Verhalten, auch unsere Neigung, dass wir Schuld von uns weisen, dass wir nicht wahr sind. Das sitzt leider in uns Menschen so tief drin. Und trotzdem, dafür ist Jesus gekommen. Er ist für unsere Sünde und für unsere Schuld gestorben, uns davon zu befreien. Und diese Befreiung erleben wir aber vor allem dann, wenn wir die Wahrheit aussprechen. Die Wahrheit wird uns frei machen. Dann erleben wir das. Und der Heilige Geist, der erinnert uns ja dran. Er erinnert uns an unser Fehlverhalten nicht, um uns ein unangenehmes Gefühl zu geben, sondern dass wir frei werden. Das ist doch sein Ziel. Durch Jesus Christus sind die Gnade, nochmal, Jesus ist absolut gnädig, und die Wahrheit zu uns gekommen. Komm zu Jesus und erleb diese Gnade. Ich habe jetzt einige Dinge genannt. Und auch Dinge genannt, wo ich mich falsch verhalten habe in meinem Leben. Und ich weiß, Gott hat mir Vergebung geschenkt. Und da kann ich euch auch nur ermutigen, diesen Weg zu gehen. Viele, viele von euch sind den gegangen und den müssen wir auch immer wieder neu beschreiten. Gott schenkt auch diese Vergebung. Die Wahrheit macht uns frei von Schuld und Sünde. Und wir können mit einem unbelasteten Gewissen leben. Unsere Freiheit liegt nicht darin, dass wir alles richtig machen, sondern dass wir in Christus angenommen sind. Und ihr Lieben, das wünsche ich mir für uns alle, dass wir das so richtig tief erfassen. In seinem Wort ist die Wahrheit, er ist die Wahrheit. Und wenn er zu uns redet, lasst uns darauf reagieren. Und das wünsche ich mir jetzt auch nach der Predigt, dass der eine oder andere, wenn er so das Empfinden hat, Mensch Gott, du hast zu mir gesprochen und ich möchte es jetzt festmachen. Mensch, da ist ein Punkt, den möchte ich in Ordnung bringen vor dir oder auch vor Menschen. Ich werde es dann heute oder nächste Woche oder ich werde es bestimmt angehen. Bring die Dinge in Ordnung. Dann bist du frei. Die Wahrheit macht dich frei. Und das wünsche ich mir für uns alle. Lass uns aufstehen. Herr Jesus, ich danke dir von Herzen. Du bist auf die Erde gekommen, hast die Herrlichkeit des Vaters verlassen, aufgrund unseres Fehlverhaltens. Du bist gekommen, um die Sünde zu tragen, die Schuld zu tragen, so damit wir frei sind. Und du hast uns in deinem Wort auch offenbart, wie du bist. Dein ganzes Wesen hast du uns offenbart und du redest auch durch deinen guten Heiligen Geist zu uns. Ja, wir hören diese leise Stimme, die uns zu uns spricht, wo wir merken, was eigentlich richtig ist. Und ich bitte dich, Herr Jesus, da wo wir heute deine leise Stimme gehört haben, dass wir doch den Mut haben, dieser Stimme zu folgen. Dass es Konsequenzen hat, dass wir wirklich Nachfolger sind, den Weg, den du uns voranschreitest, dass wir dem hinterherlaufen und nicht unsere eigenen Wege gehen. Und damit frei werden, unser Gewissen frei wird und unser Handeln sich mehr und mehr nach deinem Wort orientiert. Ja, und so möchte ich jetzt auch fragen, gibt es jetzt den einen oder anderen Punkt, wo der eine oder andere sagt, ja, ich habe Gottes Stimme gehört und ich möchte da auch darauf reagieren, in welcher Form auch immer. Wo Konsequenzen jetzt im Nachgang auch, nach dem Gottesdienst folgen sollten. Dann heb deine Hand, um einfach Gott dieses Zeichen zu geben und auch für dich festzumachen, ja, ich habe die Hand gehoben, ich habe mir da vorgenommen, etwas zu verändern, Dinge in Ordnung zu bringen, Buße zu tun, was es auch immer ist. Du hast jetzt die Möglichkeit, die Hand zu heben. Es geht nicht darum, dass ich das sehe. Das ist, du machst es letztendlich für dich und für Gott. Du hast jetzt die Möglichkeit, dieses Zeichen einfach Gott auch zu zeigen und dann still in deinem Herz auch zu beten. Jesus, du hörst die Gebete, die gesprochen wurden und du wirst darauf reagieren. Dafür danken wir dir von Herzen. Amen.